Deutschlandfunk. Information und Musik.
Wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird, im langfristigen Eigeninteresse Nachteile in Kauf. So definiert Jürgen Habermas die Solidarität. Wir haben uns gefragt, heute am offiziellen Internationalen Tag der Freundschaft, wie weit die Freundschaft zwischen Ländern gehen kann, unter welchen Voraussetzungen befreundete Staaten solidarisch sind und vor allem wie lange. Diese Frage stellt sich auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, der nun schon fast anderthalb Jahre andauert. Ich sprach kurz vor der Sendung mit dem Soziologen Dr. Ulf Trano von der Universität Düsseldorf und wollte zuerst von ihm wissen, wie groß die Bedeutung von gemeinsamen Werten und Interessen sind für die Solidarität.
Also wesentlich ist ja, dass Solidarität auf Gemeinsamkeiten basiert, die man irgendwie als signifikant wahrnimmt und die man als bedeutend empfindet. Und das können auf der einen Seite tatsächlich Interessen sein, dass man gemeinsame Interessen hat und die dann tatsächlich zur Solidarität führen. Man denke da an Gewerkschaften etwa, die ja vor allen Dingen auf einer interessenbasierten Solidarität operieren. Aber es können eben auch Werte sein, die Solidarität grundieren, beispielsweise unsere Solidarität mit dem Freiheitskampf der Frauen im Iran ist eine, wo nicht unsere Interessen uns erstmal verbinden primär, sondern tatsächlich geteilte Werte. Und es kann aber auch so sein, dass Werte und Interessen ja auch zusammenspielen oder gemeinsam auftreten. Und das ist vielleicht jetzt auch bei der Solidarität gegenüber der Ukraine so, dass wir mit der Ukraine gemeinsame Interessen teilen, dass wir aber auch gemeinsame Werte teilen. Und immer dann, wenn eigentlich Interessen und Werte zusammenspielen, hat man eine relativ robuste Grundlage für Solidarität, als wenn es nur Interessen sind oder nur Werte sind.
Ich möchte Sie mal selbst zitieren. Sie haben gesagt, Solidaritäten sind immer von beschränkter Reichweite und deswegen untrennbar mit der Grenzziehung verknüpft. Mhm. Mit wem solidarisiert sich dann ein soziales Wesen demzufolge?
Ja, das ist abhängig davon, was eigentlich gerade auch in unseren Fokus rutscht und gerät. Also wenn wir sagen, dass Solidarität sowohl auf gemeinsamen Interessen basieren können, die wir wahrnehmen und empfinden und dadurch uns verbunden fühlen, aber eben auch auf gemeinsamen Werten, die wir empfinden, ist es immer abhängig davon, was eigentlich in gesellschaftlichen Diskursen gerade dominant wird. Also ob es Interessen sind, ob es Werte sind und wie eigentlich bestimmte Probleme oder Themen auch gesellschaftlich gerahmt werden. Also etwa bei dem Ukraine-Krieg ist es so, dass wir natürlich gesellschaftliche Diskurse führen könnten, wo wir vor allen Dingen auf unsere Interessen abheben, dass wir uns mit einer Unterstützung der Ukraine davor schützen, selber auch tatsächlich von Russland überrannt zu werden oder in einen Krieg hineingezogen zu werden. Oder wir können uns darauf stützen, dass wir auch sagen, dass wir dort bestimmte Werte verteidigen oder bestimmte gemeinsame humanistische, demokratische Vorstellungen. Und das hängt sehr, sehr viel davon ab, wie wir eigentlich solche Probleme gesellschaftlich rahmen, ob wir eher über Interessen oder eher über Werte ein bestimmtes Solidaritätsgefühl entwickeln.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, es kommt darauf an, wie präsent das jeweilige Problem in der Gesellschaft ist. Über den Ukraine-Krieg wird ja ständig berichtet, täglich. Dennoch stellt sich mir die Frage, wie lange so eine Solidarität anhält, beziehungsweise wann sie dem Mitgefühl beziehungsweise so einer achselzuckenden Gewohnheit weicht.
Ja, das ist natürlich tatsächlich das zentrale Problem, dass Solidaritätsgefühle eine Art Halbwertszeit haben oder ein Verfallsdatum haben. Sie sind am Anfang, wenn ein Problem auftaucht, wenn eine Krise auftaucht, immer sehr, sehr, sehr stark. Da sind wir auch dazu geneigt, ganz expressiv unsere Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Und das verfällt natürlich nach der Zeit, weil sich Themen dann abnutzen, weil sie sich normalisieren. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass tatsächlich irgendwie sichtbar wird, wie wir solidarisch handeln können. Also wie sich unsere Gefühle, die wir am Anfang haben eines Phänomens, dann übersetzen können, tatsächlich auch in solidarische Unterstützung. Und wenn das ausbleibt, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass dann die Leute nur noch achselzuckenderweise dort stehen. Und das erleben wir beim Ukraine-Krieg gerade so ein bisschen in der Richtung, dass wir auch nicht mehr richtig wissen, was wir tun sollen. Wir sind zwar per se eigentlich erstmal solidarisch mit der Ukraine, wir sehen aber, dass der Konflikt sehr verfahren ist, dass es sehr, sehr kompliziert ist, da auch einzugreifen von unserer Seite aus. Und dadurch gewinnt dieser Konflikt irgendwie so eine Schwere, die sich nicht mehr so richtig greifen lässt, wo wir das Gefühl haben, da kommt man mit Solidaritätsgefühlen alleine auch nicht weiter, es braucht Strategien. Die sind nicht so richtig sichtbar und dann ist schon die Tendenz so, dass das Thema aus den Gesprächen im Alltag verschwindet, aus den Debatten verschwindet mit Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz und dann wirklich primär ein Tagesschau-Thema bleibt oder ein Deutschlandfunk-Thema bleibt, aber nicht mehr so richtig den emotionalen Widerhall im Alltag findet.
Sie haben es vorhin auch schon ganz kurz angerissen, die Hintergründe oder vielleicht auch der Selbstzweck bei der Lieferung der Waffen. Ist diese Waffenlieferung und auch die andere Unterstützung der Ukraine tatsächlich ein Ausdruck der Solidarität oder ist es auch egoistisch getrieben, als Selbstschutz oder aus Sorge, dass die eigene Sicherheit auch bedroht sein könnte, wenn Putins Truppen immer weiter gen Westen ziehen?
Also ich würde sagen, es ist tatsächlich auch beides hier. Also da hängt auf der einen Seite natürlich hängende Interessen mit drin und wir haben das Gefühl, wir schützen uns auch selbst, wenn wir die Ukraine unterstützen. Und auf der anderen Seite gibt es eben dort auch die gemeinsam geteilten Werte, die wir verteidigen. Man muss aber auch bedenken, dass man aus einer Interessenperspektive auch sagen könnte, na gut, diese Waffenlieferungen könnten ja auch unsere Sicherheit gefährden. Also die könnten auch dazu führen, dass es eine Eskalation gibt und dass dann wir hinterher sozusagen Leidtragende sind. Also wenn man da mit einer reinen Interessenperspektive drauf guckt, ist nicht unbedingt die Unterstützung der Ukraine das, was sich unbedingt anbietet, sondern man könnte auch aus Interessensperspektive sagen, wir lassen das lieber, das ist ein bisschen zu heikel. Das ist aber nicht ganz geklärt. Also wir können aus einer strategischen Interessenperspektive gar nicht so richtig sagen, was das Beste wäre im Umgang mit der Ukraine und im Umgang mit den Waffenlieferungen, weswegen uns reine Interessenorientierung hier auch lähmen würde. Wir würden da nicht richtig wissen, was wir tun sollen, weswegen diese Werte so unfassbar wichtig sind, weil wir zumindest bei einer sehr unübersichtlichen Situation, wie sich das dort entwickeln wird, sagen können, wir tun auf jeden Fall das Richtige, wenn wir jetzt die Waffen liefern, weil wir eigentlich auch ein Wertebündnis sind und die Ukraine quasi ein moralisches Recht hat, durch uns unterstützt zu werden, weil sie dort das Richtige und Gute verteidigt. Und Interessen selber würden uns vielleicht sogar eher so ein bisschen blockieren, weil das so unübersichtlich ist, dass wir gar nicht genau wissen würden, was die beste Strategie ist. Aber ich will nicht ausschließen, dass es in der Bevölkerung unterschiedliche Perspektiven gibt darauf, warum wir die Ukraine unterstützen sollten. Und dass es manche gibt, für die steht primär das Interesse im Mittelpunkt, weil sie glauben, wir schützen uns selber dadurch. Und für andere steht primär eine Werteorientierung im Mittelpunkt. Und das kulminiert hinterher in einer breiten Unterstützung der Waffenlieferung. Es ist eigentlich nach beiden Seiten offen, würde ich sagen.
Mit der Aufkündigung des Getreideabkommens durch den Kreml soll ja das ukrainische Getreide nur nicht mehr auf dem Seeweg, sondern über den Landweg, über sogenannte Solidaritätsrouten transportiert werden. Finden Sie, das ist ein gut gewählter Begriff?
Also erstmal ist natürlich klar, dass so ein Begriff immer politisches Marketing ist. Also wenn wir mit solchen Begriffen konfrontiert werden, dann sollten wir immer ein bisschen skeptisch sein und uns fragen, gut, was soll da eigentlich verkauft werden? Das heißt jetzt aber nicht, dass ich dem nicht zustimmen würde, dass dieser Begriff einigermaßen funktioniert, aber es braucht dann so ein bisschen so eine bessere Analyse noch, was dahinter steckt. Und ich würde argumentieren, dass doch eigentlich im letzten Jahr, da gab es ja auch schon diese Solidaritätskorridore und Routen, die eingerichtet wurden. Also über Landweg wurde ja auch schon ein gewisser Teil des ukrainischen Getreides dann aus der Ukraine raus transportiert. Dass wir dort gesehen haben, dass eigentlich die Weltmarktpreise durch diese Solidaritätskorridore letztes Jahr gesunken sind, die zuvor durch die russische Invasion angestiegen sind. Und insofern scheint sich das erstmal hier zu rechtfertigen, dass dort eine gewisse Solidarität gezeigt wurde, nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern vor allen Dingen ja auch gegenüber dem globalen Süden, die auf diese Weizenlieferung angewiesen sind. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass die Weltmarktpreise natürlich nicht wieder so weit runtergesackt sind wie vor dem russischen Angriffskrieg und dass Europa da eigentlich auch noch eine stärkere Verantwortung übernehmen sollte, dafür Sorge zu tragen, dass der globale Süden mit Weizen versorgt ist und den Weizen einkaufen kann zu vernünftigen Weltmarktpreisen. Und da, glaube ich, gibt es durchaus noch ein Defizit seitens der Europäischen Union, weswegen ich durchaus auch sagen würde, der Begriff Solidaritätsrouten verdeckt vielleicht so ein bisschen, dass eigentlich die Europäische Union hier noch stärker in der Pflicht steht, sich um die Konsequenzen dieses Krieges im globalen Süden kümmern zu müssen.
Ich finde, man kann anhand des Getreideabkommens auch noch ganz gut sehen, wie die Grenzen der Solidarität sind. Wenn man jetzt alleine Richtung Polen schaut oder auch andere Landwirtschaften, die sich ja doch sehr gewehrt haben gegen die vergünstigten Weizenpreise, also durch die vergünstigte Konkurrenz.
Ja, unbedingt. Da sieht man, dass Solidarität immer auch mit gewissen Kosten einhergeht und dass sich auch an den Kosten der Solidarität entscheidet hinterher, sind wir weiterhin bereit, solidarisch zu sein oder sind wir das nicht? Also wir können Solidarität nicht denken, ohne auch einzupreisen, dass Solidarität tatsächlich Kosten auch mit sich bringt. Wenn wir uns jetzt Polen angucken, glaube ich, ist auch dort die Sachlage wieder ein bisschen komplizierter. Man könnte erstmal sagen, Polen zeigt sich unsolidarisch. Aber Polen hat natürlich auch im letzten Jahr sehen müssen, dass eigentlich die Getreidelieferungen aus der Ukraine, die ursprünglich ja für Afrika vorgesehen waren, dann häufig in Polen, man könnte sagen, hängen geblieben sind. Und das liegt daran, dass vieles an dem Getreide tatsächlich einfach logistisch nicht aus Polen den Weg nach Afrika gefunden hat, weil die Häfen in Stettin beispielsweise und in Danzig nicht darauf logistisch vorbereitet waren, so viel Getreide dort auf die Weltmeere zu schicken. Und hier glaube ich, dass auch die Europäische Union wiederum gefordert ist, dass eigentlich diese Europäische Union jetzt auch Solidarität gegenüber Polen zeigen muss. Wie kann Polen denn eigentlich jetzt mit dieser logistischen Herausforderung umgehen? Wie kann Polen auch intern ihre Bäuerinnen und Bauern schützen vor einem Überangebot an Getreide im Land? Und die polnische Solidarität gegenüber der Ukraine ist, glaube ich, auch eingebettet in eine europäische Solidarität gegenüber Polen. Und da sieht man, dass Solidaritäten ziemlich verwoben sind und dass wir jetzt nicht einfach mit dem Finger auf Polen zeigen sollten, ihr seid nicht solidarisch, sondern dass wir als Europa auch gucken müssen, was können wir tun, damit Polen sich auch besser in der Lage sieht, hier solidarisch zu sein. Und da, glaube ich, sollten wir Polen unterstützen, dass sie logistisch mit diesem Problem besser umgehen können, um ihre eigenen Landwirtschaftsangestellten dort zu unterstützen.
Über die Grenzen der Solidarität sprach ich mit Ulf Trano von der Universität Düsseldorf.